15 Minuten Nachspielzeit beim Kick Regensburg gegen Heidenheim. Ja, ist richtig. Ja, was soll man dazu sagen? Der HSV gewinnt, macht mal wieder seine Hausaufgaben. 1:0 in Sandhausen und ja, Heidenheim gewinnt leider auch 3:2 in Regensburg. Und darüber wollen wir sprechen bei HSV, die 1400 Gentlemen Hamburg bitten zum Podcast. Folge Nummer 145 und weil diese Aufnahme oder diese Folge ganz schnell raus muss, denn es ist nicht die letzte leider, die wäre es gewesen, wenn wir direkt aufgestiegen wären, aber so wird es noch zwei Folgen geben, weil wir noch zwei Spiele spielen werden und daher haben wir uns entschlossen, mal wieder eine Folge zu machen, wo jeder seine Eindrücke einfach nur schildert und die reihen wir so ein bisschen aneinander. Ich beginne mal wieder, dann kommt wohl der Tom und das meiste verspreche ich mir allerdings von Arnes Bericht, denn Arne ist dort gewesen, Arne war in Sandhausen, ich habe geile Bilder gesehen aus der Bahn, aus dem Stadion, natürlich habe ich auch Bilder gesehen, ja, also die ich mir gar nicht richtig angucken konnte. Ich rede nur vom Platzsturm und vom Stadionsprecher der Sandhäuser, der dort schon den Aufstieg verkündet hat. Also ich glaube, das wird sehr interessant, was Arne zu berichten hat. Ja, zum Spiel muss man sagen, ich habe sehr große Parallelen zu dem Spiel Bayern oder zu dieser Konferenz zwischen Bayern und Dortmund am letzten Spieltag in der ersten Bundesliga gesehen. Wir hatten eigentlich die ähnlich schwierige Ausgangssituation wie Bayern München. Du musst gewinnen und dann hoffen, dass ein anderes Team entweder unentschieden spielt oder verliert. Man muss sagen, die Bayern und genauso der HSV haben, wie gesagt, ihre Hausaufgaben gemacht. Ja, mehr schlecht als recht, also nicht so überzeugend. Der HSV begann mit einem Dompe, dritte Minute Tor, das ja wirklich was ganz Besonderes war. Aber das war es dann auch schon an Wahnsinn. Aber am Ende zieht man das Ding durch und ja, Bayern macht das ja glücklich in der letzten Minute, aber ja, beides war bis zum Schluss auf der Kippe. Also ich habe zumindest auch beim HSV immer die Angst, dass dann da irgendwann doch noch das 1:1 kommt. Kam aber nicht. Sowohl Bayern, die darauf hoffen mussten, dass Dortmund patzt, die in einer guten Verfassung sind, mussten auch wir darauf hoffen, dass ein Heidenheim, das in guter Verfassung ist, patzt. Beides relativ unwahrscheinlich, das haben wir auch schon im letzten Podcast besprochen. Aber man hat eher dem HSV da, also wir haben ja damals gesagt, also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass der HSV das Ding machen wird als Bayern. Dann hat Bayern es gestern gemacht und man hatte das Gefühl, wow, es könnte ja dann vielleicht doch irgendwie was werden. Ich habe mit vielen Leuten am Samstagabend vor dem Spiel, ich war unterwegs, da waren fanatische Fans dabei, die durchgedreht sind, wir müssen gewinnen, Mann, wir werden gewinnen. Und ja, auch meine Jungs, Arne und viele waren sehr vollkommen überzeugt von unserem direkten Aufstieg und ich habe immer dagegen gehalten, aber ich muss sagen, ich bin eher der Meinung, dass das, was die Jungs, die an den direkten Aufstieg geglaubt haben, dass das eher so eingetreten ist, als das, was ich dachte, der überzeugender Sieg von Heidenheim eventuell. Und was dann passierte, war eigentlich so wie in Dortmund. Man lag plötzlich 2:0 zurück. Dortmund lag 2:0 zurück. Dann kamen sie in der regulären Spielzeit wieder ran mit einem 2:1. Aber auch ein Unentschieden hätte ja nicht gereicht. Und Dortmund schießt in der Nachspielzeit das 2:2. Das war zu wenig. Und wenn man dann ein Spiel nach einer langen Nachspielzeit von 6-7 Minuten abpfeift, dann bleibt das eben 2:2. Aber wenn man 11 Minuten spielt oder 15 Minuten Nachspielzeit, ja, dann Heidenheim hat auch den Anschlusstreffer machen können in der oder den Ausgleich, das 2:2 machen können in der Nachspielzeit der 96. Minute. Und dann muss doch irgendwann auch der Pfiff ertönen. Ich meine, es war schon angekündigt, dass es eine lange Nachspielzeit gibt, aber die wurde ja auch noch von 11 auf 15 Minuten verlängert. In der 99. Minute schießt Heidenheim dann das 3:2 und sich in den Aufstiegshimmel auf den ersten Platz, weil das hatte ich schon geahnt, dass Darmstadt so ein bisschen Power rausnimmt und führt ja eine gute Mannschaft ist, die dann eben gewonnen hat. Darmstadt ist also auf den zweiten runtergerutscht, weil sie ein schlechtes Torverhältnis haben. Sie haben plus 17 Tore, schossen nur 50 und bekamen aber auch nur 33, 17 plus. Heidenheim mit gleichen Punkten, 67 Punkten und 67 Toren geschossen und 36 reinbekommen. Ja, und der HSV schießt am meisten Tore, 70 Tore, aber hat 45 Tore kassiert. Und da lag ja wohl auch unsere große Schwäche. Wir müssen sagen, also wenn ich jetzt, ich auch vorher gedacht habe, ja, Regensburg, das ist doch, liegt doch Heidenheim, das ist so weit weg, vielleicht gönnen die denen das ja auch. Ja, sowas ist ja meistens nicht der Fall. Und wenn du dann 2-0 führst, Regensburg, waren ja auch geile Tore dabei, dann, ja, dann weißt du auch, sowas gibt es nicht. Allerdings, wenn man sich anguckt, wie so zum Schluss verteidigt wurde, das Eigentor, meine Güte, den Elfmeter, muss ich sagen, ich konnte in der Wiederholung nicht sehen, ob der jetzt gerechtfertigt war oder nicht, aber auch das 3-2, ach, boah, ey, das ist ein Gestocher und Gemachter von Heidenheim, bis der Ball dann mal endlich drin ist. Also, oh, da war ja wohl gar keine Gegenwehr mehr. Aber wie immer, wir haben das Spiel nicht verloren am letzten Spieltag. Also den Aufstieg oder den direkten, sondern irgendwann davor. Aber ich will noch mal kurz erzählen, wie ich den Tag verbracht habe. Wenn dann können die anderen starten. Ich konnte nicht mit einer Riesengruppe, was mir auch ein bisschen wehtat, die sich im Windschirm eingetroffen hat, von gefühlt 20 Leuten, was ich so auf den Bildern sah, daran teilnehmen, weil ich Besuch hatte. Und ich hatte mich dann darauf verständigt, komm, ich guck mit dem Besuch, weil die auch Fußball interessiert, bei uns zu Hause. Wenn ich dann da losgehe um 15.30 Uhr, und diese helbigen Armadas, wo jetzt noch gestritten wird, wer die letzten 100 Helbigen getrunken hat oder nicht und noch bezahlen muss, da wäre ich, glaube ich, unbrauchbar zurückgekommen. So habe ich mir gedacht, gucke ich das Spiel zu Hause und habe Konferenz geguckt. Da muss ich sagen, habe ich nicht wahnsinnig viel vom HSV-Spiel mitbekommen. Es wurde nicht viel gezeigt. Witzigerweise live das Tor gesehen, aber dann seltener den HSV. Aber das war mir so lieber, weil es ging ja im Wesentlichen um die Partie in Heidenheim, und von daher habe ich dann entschieden, ich schaue Konferenz, und das war ganz okay so. Und ich habe mir selber gesagt, wenn es soweit kommen sollte, dass wir vielleicht doch aufsteigen, dann würde ich vielleicht, dann gehe ich doch noch in den Windschirm. Und dann, was, 86, 87 Minute, ich hatte das könnte noch was werden, ich muss in den Windschirm. Meine Frau, also wir wohnen nicht weit weg, hat mich noch hingefahren. Und meine, was bist du denn so nervös? Ihr führt 1-0, die liegen 0-2 zurück, das Ding ist durch. Ja, weißt du nie. Dann kam der Elfmeter. Ich sag, wenn der reingeht, im Radio hören wir das Ding, ne? Live. Wenn der reingeht, dann war's das. Er ist doch Quatsch, sagt sie. Dann ist 2-2, dann seid ihr immer noch weiter. Ja, aber dann machen die das noch. In der Zwischenzeit wurde das Spiel abgepfiffen beim HSV, was mich ein bisschen beruhigt hatte, weil ich auch Angst hatte, das 1-1 wird noch kassiert. Am Ende, während der Fahrt, der Elfmeter ging rein und ich war beim Windschirm, also dieser Bar da draußen, bin rausgelaufen. Die Jungs saßen natürlich die meisten drin, aber einige liefen auch wie die Zombies draußen vor Angst, dass da noch was schief gehen kann. Ich bin dazu, also zum Jubeln bin ich dazugekommen. Ja, und diese wahnsinnslange Nachspielzeit irgendwie, ich konnte das da gar nicht sehen, wie das Tor gefallen ist, das Kleindienstding mal wieder erst im Nachhinein, ja, es ist wirklich, ich stehe da zwischen den Fans, die es nicht glauben können. Es vergehen noch ein paar Minuten und ja, 2 Minuten vor diesem Abpfiff, also da waren schon 13 Minuten nachgespielt, habe ich zu meiner Frau gesagt, komm, fahr mich nach Hause oder wir fahren wieder zurück zu unserem Besuch. Ja, also ich bin da weggegangen von meinem Besuch, wo alle sagten, geil, ihr steigt direkt auf oder so. Und ja, dann kam ich wieder und musste in den Arm genommen und getröstet werden sozusagen. Ja, war scheiße, ihr wisst das alle. Ihr habt das sicherlich alles in irgendeiner Phase auch so oder irgendwie anders erlebt. Es ist nicht geil gewesen. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Jetzt geht's gegen Stuttgart ran. Also das war eine der Mannschaften, die ich mir überhaupt nicht gewünscht habe. Das fand ich völlig... Also, ja, weil eben ne, Stuttgart, ja, die liegt uns einfach nicht, die Mannschaft. Das ist auch ein, dieses Stadion, alles, das ist einfach, ich hätte gern Bochum gehabt, ich hätte gern Augsburg gehabt und da sagen auch viele, es wäre ja nicht leichter gewesen. Ja, das mag ja auch sein. Aber Bochum ist für mich mehr so eine Zweitligamannschaft, die man, ja, da sehe ich uns eher als möglichen Gewinner. Augsburg, ewig jetzt erste Liga, ist natürlich toll. Aber irgendwie, ja, ich weiß auch nicht. Ich hätte geglaubt, da, das würde leichter sein und Stuttgart wird ganz schwer. Aber wir haben es noch vor uns. Wollen wir mal sehen, was wir daraus machen. Leider, wir haben jetzt das vierte Mal Relegation in kürzester Zeit. In den letzten sechs, sieben Jahren und mussten im Heimspiel eigentlich nie die Karten kaufen. Jetzt ist es tatsächlich so, dass wir als Dauerkartenbesitzer, und jetzt müssen wir als Dauerkartenbesitzer 38 Euro für die Karte auch noch, also für das Heimspiel ausgeben. Ist echt schade, aber was sollen wir machen? Wir zahlen das, also ich habe schon bezahlt, ich will es mir angucken. Ja, ich bin ein bisschen abgelenkt hier gerade, sorry, so viele Sachen um mich rum, ja, die Familie, ja. Also wir gucken das Spiel, ich denke mal, wir werden auch wieder eine große Horde sein von Fans und letztes Jahr war ich beim Rückspiel, nachdem wir ja so geil gegen Hertha gespielt hatten, war ich beim Rückspiel nicht in Hamburg. Ich hatte, das waren, glaube ich, Maiferien gerade. Ich war mit den Kindern in Venedig und habe das Rückspiel in so einem Restaurant auf dem Handy geguckt. Naja, ihr wisst, was damals passiert ist. Und da habe ich gesagt, als einzige positive Sache ist, dass wir da verloren haben, dass ich dann vielleicht im nächsten Jahr ich hatte nicht gehofft, dass es Relegation ist, aber beim Sieg oder beim Aufstieg im Stadion sein kann und dann den Erfolg mit dem Teamfeier. Ich hoffe, dass das gelingt, auch wenn ich nicht so wirklich dran glaube. Ich will einfach nur für den HSV tippen, sonst ist es dumm. Aber es wird so ein Unentschieden 1-1 in Stuttgart und dann gewinnen wir 3-2 in Hamburg. So machen wir das Ding und fahren das nach Hause. Das ist meine Meinung. Ich danke fürs Zuhören und bin interessiert, was die anderen so zu erzählen haben und vor allem, was Arne berichtet von der Fahrt. Ich freue mich auf den nächsten Podcast mit hoffentlich guten Nachrichten, die ihr dann schon natürlich selber schon längst erhalten habt. Also haut rein und nur der HSV. Ja,
moin, hier ist Tom. Danke, Ollinger, zunächst mal für diesen wirklich kurzen, prägnanten Bericht deines Tages gestern. Ich war im Schirmchen und habe mit allen anderen das ein oder andere Bierchen gehabt und vielleicht auch ein, zwei Helbing. Nochmal besten Dank an die Spender, tolle Sache. Das Spiel habe ich, wie wahrscheinlich alle anderen auch, so wahrgenommen, dass der HSV sich nicht mit Ruhm bekleckert hat. Aber letztendlich ist Fußball ein Ergebnissport. Sie haben es geschafft, dieses 1-0 über die Zeit zu bringen. Alles gut. So, und dann wurde eben umgeschaltet nach Heidenheim. Leider direkt zur Aufführung, also nicht nach Heidenheim natürlich, sondern nach Wiesbaden, Entschuldigung. Ich habe Mückenstiche gestern Abend noch bekommen, ganz schlimm. Nach Wiesbaden und just damit zum Elfmeter. Mich hätte halt interessiert, ob und wie der berechtigt war oder nicht. Das werde ich irgendwann nochmal sehen. Danach war mir schon fast klar, bei der langen Nachspielzeit, auch da weiß ich nicht, ob sie berechtigt war oder nicht. Ich habe nur von relativ vielen Trinkpausen gehört. Außerdem habe ich bei dem Spiel gestern eine Packung Marlboro geraucht. Das hört man vielleicht an meinem Atem. Macht aber auch nichts. So. Long story short, schade, hauen wir halt Stuttgart weg. Ich werde im Gegensatz zum letzten Jahr Stuttgart auswärts nicht mitmachen können. Berlin war toll, das hat Spaß gebracht und das Ergebnis war ja auch super. Stuttgart werde ich nicht können, ich muss arbeiten. Was mich sehr ärgert, und du hattest es vorhin kurz schon einmal angesprochen, Oliver, ist, dass wir Dauerkartenbesitzer für die Relegation im eigenen Stadion zahlen müssen. Da, finde ich, nutzt der HSV seine relativ treuen Fans aus, weil sie genau wissen, die Karten gehen sowieso über den Tresen. Also entweder kaufen die Dussel sie, also sprich die Dauerkartenbesitzer, oder irgendjemand anders wird sie nehmen, auch wenn es ein Montag ist. Das hat mich schon sehr, sehr geärgert. Auch der Preis, also da ist jetzt irgendwie kein großes Entgegenkommen, kommt mir jedenfalls nicht so vor. Aber was soll's. Ich habe natürlich gestern auch gleich geordert und möchte jetzt eigentlich auch gar nicht so viel sappeln wie Olli, der ja sein halbes Leben ausgebreitet hat. Freue mich also daher auf den Bericht von Arne, wie es im Sonderzug war, wie es im Stadion war, wie es auf der Rückfahrt war, wie es vielleicht auch nach dem Schlusspfiff war. Und ich kann es mir allerdings schon vorstellen. Gebe weiter an Arne und danach kommt vielleicht unser Jan nochmal mit dem Gegnercheck für den VfB. Später, Jungs. Tschüss, tschüss, tschüss. Gar nicht tschüss, tschüss, tschüss. Vergessen. Ich muss ja noch einen Tipp abgeben. Mir gefällt die Ansage von Oliver mit dem Unentschieden und 3-2 für uns ganz gut. Ich glaube allerdings, es wird ein 3-1 in Hamburg und ein 2-2 in Stuttgart. Also der sichere Aufstieg ist uns gewiss. Fertig ist die Laube.
Ja, tschüss. Danke Ollinger, danke Tom. Ja, ich versuch's mal. Ich glaube, ich bin jetzt nicht der beste Reiseberichterstatter. Und ja, es ist natürlich auch nicht beim ersten Bier geblieben. Aber so das ein oder andere, denke ich mal, kriege ich schon zusammen. Ja, Spiel, Ausgang und so weiter ist, denke ich mal, alles gesagt und kann sich auch jeder denken. Nach der dritten Minute ist tatsächlich nicht mehr so viel Positives seitens des HSV passiert. Also muss man auch nicht allzu viele Worte über das Spiel verlieren. Über das, was auf anderen Plätzen geschehen ist, kann ich nichts zu sagen. Ich bin noch ganz gut geschrottet von dem Trip. Und ja, alles ganz schön. Naja, aber egal. Ja, der Zug wurde in Harburg circa eine halbe Stunde später erst bereitgestellt. Dementsprechend sind wir also auch eine halbe Stunde später erst losgekommen. Aber dann gingen sie los, die große Klassenfahrt. Das ist ja immer wieder ein Wahnsinn, was da so alles mitgeschleppt wird. Also nicht nur die Getränke für den Partywagen mit zwei Tresen und Tanzfläche dazwischen, sondern eben auch Choreo und Co. Also ist schon eine kleine Logistik mit Sanitätern an Bord und so weiter. Aber das kennen ja vielleicht die ein oder anderen Hörer, weil sie also auch häufiger dann dabei sind. Ja, und ansonsten hat 20 Minuten gedauert, bis es im Partywagen losging, aber dann von der einen auf die andere Sekunde war Brechen voll und ja, mit DJ und DJ-Pult und dann HSV-Lieder und Techno und alles, was so die Musikbranche hergibt. Ja, Stefan und Nils waren noch ein bisschen hinterm Tresen tätig, die ersten zwei Stunden, aber da ging es eigentlich noch ganz gut. Wir konnten uns immer noch gut unterhalten. Ich konnte mich aus allen Uso-Geschichten raushalten. Und ja, dann muss ich sagen, gingen die 6,5 Stunden Fahrt dann also auch einigermaßen erträglich schnell vorbei, aber das ist ja auf Hinfahrten immer so, mit Vorfreude und so. Von daher war das eigentlich noch ganz gut auszuhalten und wir sind dann irgendwann in Wiesloch-Walldorf angekommen, so wie es der Fahrplan vorher gesagt hat, und sind dann mit relativ wenig Polizeiaufgebot zu den Bussen ja, gewegweist worden. Also es gab keine Einkesselung oder so. Man hat uns gezeigt, wo die Busse stehen und dann sind wir mit in einer kurzen Fahrt so nah wie möglich ans Stadion gebracht worden. Ich glaube, es war ein Feldweg, auf dem wir geparkt haben mit mehreren Shuttlebussen. Und dann gab es noch einen kleinen schönen Spaziergang durch Wald- und Park-ähnliche Landschaften. Ja, also man hatte das Gefühl, ich meine, der HSV war ja nun doch schon das ein oder andere Mal da und vielleicht gibt es auch noch den einen oder anderen Verein, der auch ein paar Fans mitbringt. Aber ja, was so bei der ersten Bierbude los war, wie die organisiert war, also man schimpft ja auch gerne dann immer über die eigenen Leute bei uns im Stadion, wenn es um Bier geht, wo auch immer, dass die Halbzeit immer sehr spontan und unvorhergesehen kommt und man anscheinend nicht so ganz vorbereitet ist, aber das ist in Sandhausen dann doch noch ein bisschen anders. Also ja, ich habe dann irgendwann meinen Versuch abgebrochen, ein Bier zu bestellen und von daher mussten wir dann also weiterziehen. An der Bierbude haben wir dann aber unseren Stuttgarter Gentleman Sascha getroffen. Das war natürlich eine schöne Begegnung, dass wir dann also den Stadiontag zusammen verbringen konnten. Als er letzte Woche hier war, war ich mit meinen Söhnen da. Wir hatten nicht allzu viel Zeit und von daher habe ich mich sehr gefreut, dass er dann also auch aus Stuttgart den Weg nach Sandhausen gefunden hat. Ja, und Stimmung war natürlich super. Schönes Europapokalsieger-Zaunbanner. Den dazugehörigen Schal gab es vor dem Einstieg in den Sonderzug, sodass wir dann also alle mit diesem Schal ausgestattet waren, was man dann ja auf der Tribüne auch gesehen hat, vielleicht in dem einen oder anderen Fernsehbild. Und von daher tat natürlich das 3-0, das 3-0, in der dritten Minute das 1-0. Sein Übriges, um gute Stimmung zu verbreiten. Und ja gut, die Zwischenergebnisse dann natürlich auch. Wie gesagt, das Spiel war nicht so wirklich zum Angucken. Aber es war natürlich dann die Dramatik, die dann also die 90 Minuten haben bestimmt. Ja, und irgendwann Richtung Ende, wo man sich dann doch auf das Unmögliche vorbereitet hatte. In der Form, dass man also in meiner Person versucht hat und es auch gemacht hat, aus dem Oberrang erstmal nach unten zu kommen, auf etwas unkonventionelle Weise, dann über den letzten Zaun dann also auch Richtung Spielfeld zu gelangen. Und mit ein paar Blessuren und Spuren, die man davon getragen hat, aber egal. Man hatte sich ja aufs Feiern vorbereitet und war noch voller Adrenalin. Ja, und dann kauerte und tigerte man auf dem grünen Geläuf und ja, wartete einfach nur auf die Erlösung. Und ja. Man fühlte sich so ein bisschen wie Franz Beckenbauer 1990 nach dem Spiel. Hinterher weiß man gar nicht, wo man da überall war und was man da so richtig wirklich gemacht hat. Nur, dass er Weltmeister wurde und wir den direkten Aufstieg halt dann doch nicht geschafft haben. Ja, irgendwann kam natürlich diese Stadion-Durchsage. Der Fanblock, der eigentlich noch gut gefüllt war, war natürlich am Ausrasten. Und dann ging es aber weiter und ja. Dann war es ein wenig wie beim Abstieg, wo ich nicht auf dem Feld war, möchte ich dazu sagen. Aber dann war natürlich ja, es relativ still und alle waren natürlich komplett hinüber. Und man schlich dann von dannen vom Rasen und ja, hat dann also den Heimweg antreten müssen. Die Abteile waren deutlich mehr gefüllt mit schlafenden Personen als auf dem Hinweg, logischerweise. Aber ja, kurz nachdem der Zug wieder losrollte, war also der Partywagen, dann aber auch schon wieder mit Musik beschallt. Sodass da der ein oder andere, zumindest diesbezüglich, sich halt nicht abbringen lassen und auch die Rückfahrt, genossen. Ich habe Frustschlafen gemacht, nach einer Stunde. Ja, mir war dann doch nicht so wirklich nach lauter Musik und Tanzen und Feierei und so weiter. Und von daher habe ich dann schon mal ein bisschen die Nacht begonnen, war ja dann auch ein langer Tag, man war lange auf den Beinen und hat natürlich ein brutales Erlebnis dann noch in den Knochen. Und von daher habe ich mir gedacht, komm, lass mal gut sein für heute. So, und dann sind wir irgendwann kurz nach 2 in Hamburg-Harburg angekommen. Die S-Bahn fuhr vor der Nase weg. Man musste noch mal 20 Minuten warten. Und auf meinem Nachhauseweg war dann auch noch einmal Schienenersatzverkehr. Das Ganze in kurzer Hose und T-Shirt. Und man kam von gefühlt 30 Grad. Und die Hamburger Nacht waren dann vielleicht 6 oder 7. Aber gut, das hat man dann auch noch überstanden. Ja. Und seitdem möchte man auch nicht allzu viel mit diesem Spieltag mehr in Berührung kommen, erstmal medial. Und von daher, ja, habe ich mich dann noch nicht allzu viel darum gekümmert. So, Olli, ich hoffe, es war einigermaßen so in deinem Sinne. Ja, möchte jetzt auch gar nicht mehr allzu viel dazu sagen, ich hatte ja kein gutes Gefühl bezüglich des direkten Aufstiegs. Ich muss sagen, mit Stuttgart haben wir das Los bekommen, wo ich noch am wenigsten an den Aufstieg glaube. Dass die nochmal einen größeren Unterschied aufzeigen werden zwischen zweiter und erster Liga, als es Hertha im Rückspiel letztes Jahr gemacht hat. Aber gut, auch da stirbt natürlich die Hoffnung zuletzt. Ich bin beide Spiele auf Mallorca und das ist so vielleicht das einzige gute Omen, da ich das erste Relegationsspiel gegen den KSC auch dort miterlebt habe. Körperlich natürlich mehr als anstrengend, nervlich. Ich glaube, ich bin da nochmal 20 Jahre gealtert während dieses Spiels. Aber der Ausgang war ja zum Glück erfolgreich. Und naja, da hoffe ich natürlich, dass es dieses Jahr in beiden Spielen, die ich auf Mallorca gucken werde, dann zu einem ähnlichen guten Ende kommt. Das Ergebnis ist mir eigentlich relativ wurscht. Aber da wir, glaube ich, nicht so viele Tore erzielen werden in beiden Spielen, werden wir im Elfmeterschießen den Aufstieg klar machen. Mein Tipp. So, Jan, dann erzähl uns doch mal, wie stark Wagnumann beim VfB Stuttgart war in dieser Saison. Also, ne? Nur der HSV und ich hoffe, wir hören uns nach erfolgreichen Relegationsspielen. Bis dann.
Ja, liebe Leute, das war ja sehr interessant. Vielen Dank für eure Berichte. Ja, lieber Olli, lieber Tom, lieber Arne, stark, wie ihr euch schon wieder gefangen habt. Und ich habe da tatsächlich noch ein bisschen mehr dran zu knabbern. Ja, ich erzähle einfach mal kurz, wie mein Leidensweg aussah. Ich saß nämlich in Meckpomm auf einer Familienfeier auf dem Land und war nicht nur der Einzige, der sich überhaupt für Fußball interessiert hat, sondern auch ja, hilflos dabei, irgendwie einen WLAN zu bekommen und habe 88 Minuten eigentlich nur im Live-Ticker rumgefummelt und die Ergebnisse gesehen. Dann 2 Minuten vor Ende endlich Verbindung bekommen, den Schluss noch gesehen, wie das Spiel zu Ende geht, wie die Mannschaft gestürmt wird, wie der Platz gestürmt wird, wie sich alle freuen und aber natürlich auch schon geahnt, weil ich ja im Live-Ticker war vorher, dass da noch was kommt, dass es eine Nachspielzeit gibt und ja, wie es sich zugetragen hat, das wissen wir alle. Da müssen wir nicht mehr drüber sprechen. Auch über das Spiel muss man nicht viel sprechen. Es war ein 1-0, was jetzt nicht besonders glorreich war. Aber darum ging es ja auch nicht. Man musste nur gewinnen. Und ja, das Parallelspiel, dazu sage ich gleich noch was. Erstmal möchte ich irgendwie sagen, was dieser Tag ja auch wieder zeigt, wenn ich das höre, Olli hatte eine dramatische Taxifahrt. Tom hat mit den Jungs zusammen Fußball zelebriert. Da fallen mal eben kurz 100 Helbing unter den Tisch. Und ja, Arne hat einen 24-Stunden-Turn gemacht. Und ich habe das Ergebnis abgelesen. Und ich weiß gar nicht, warum ich mir mehr Stress gemacht habe an dem Tag, dass der HSV jetzt aufsteigt und ich sitze in Meckpommern alleine auf dem Land und niemand interessiert. Und alle drehen durch und feiern in Hamburg oder dass es nicht klappt. Und ja, das zeigt mal wieder, das Ergebnis ist halt immer der Trostpreis. Es geht darum, zusammen zu sein mit seinen Leuten und den Sport, das Spiel, das Fan-Dasein zu zelebrieren und zu leben und zu lieben. Und ja, da haben wir jetzt noch mal zwei Bonusspiele, an denen wir uns austoben können und erfreuen können. Ja, wie lustig das wird, dazu sage ich auch gleich noch mal was. Jetzt noch mal kurz Parallelspiel in Heidenheim. Sehr gerne würde ich jetzt tatsächlich sagen, herzlichen Glückwunsch Heidenheim, toll, dass das Dorf es geschafft hat, irgendwie in die Bundesliga aufzusteigen. Aber irgendwie, das hätte ich lieber getan, wenn sie ihr Spiel ganz reell innerhalb der 90 Minuten gewonnen hätten, so wie man das früher gemacht hat. Mit 15 Minuten Nachspielzeit und einem merkwürdigen Elfmeter fehlt nur noch, dass irgendwo der Rasensprenger angeht, wie das heutzutage manchmal passiert. Das ist schon irgendwie, ja, das hat schon irgendwie Geschmack und ja, ich habe mir die Zusammenfassung angesehen. Ich kann da, also da gab es keine einzige Szene in der Zusammenfassung, die irgendwie belegt, dass da lange nachgespielt werden musste. Aber ein Sportschau-Kommentator sagt, das kann man schon so geben. Und wenn man sich die Szene anguckt, wo der Elfmeter daraus hervorgeht, dann sehe ich da nur einen Spieler, der zwischen zwei anderen Spielern steht und sich fallen lässt. Aber der Sportschau-Kommentator sagt, das kann man so geben. Und vielleicht, wenn wir irgendwann noch den Tag erleben, da wird ein Tor gezählt und der Ball war noch nicht mal in Nähe des 5-Meter-Raums und es wird einen Sportschau-Kommentator geben, der sagt, das kann man so geben. Aber darum geht es halt auch nicht mehr, ne? Darum geht es nicht mehr. Das Ergebnis und die Liga ist mir jetzt langsam auch egal. Geht jetzt nur noch darum, mit seinen Leuten zusammen Spaß zu haben und zu lieben und zu leiden. Und ja, die DFL hat ja ein neues Zugpferd. Das ist die Relegation. Also nach dem Pokalendspiel und den Spielen Dortmund-Bayern ist das mit Abstand meist gesehene und meist interessierte Ereignis der Saison. Und da ist es ja ein Riesenglück und wahnsinniger Zufall, dass da jetzt zwei Top-Mannschaften HSV und VfB spielen. Das wäre echt doof gewesen, wenn Bochum gegen Heidenheim da gespielt hätten. Also auch dazu herzlichen Glückwunsch. Das ist eben halt super Entertainment, was die DFL da liefert. Die Stuttgarter freuen sich da eigentlich genauso wenig drüber wie wir oder wahrscheinlich noch weniger. Ihre Aussichten sind leider gar nicht so schlecht. Schauen wir doch erstmal auf Das Gesamtergebnis aller Begegnungen, natürlich VfB Stuttgart, eine Mannschaft, die wir früher schon oft getroffen haben in der Bundesliga. Und wir haben da ein sehr eine sehr ausgeglichene Bilanz. 46 Siege, 24 Unentschieden, 47 Niederlagen. Das könnte man jetzt nochmal komplett ausgleichen oder sogar ins Positive verschieben. Sehr gerne. Die letzten Ergebnisse ruhen aus der Saison 19/20 aus der zweiten Liga. Dort gab es eine 2:3 Heimniederlage, Entschuldigung, eine 2:3 Auswärtsniederlage und einen glorreichen 6:2 Sieg. Damals war allerdings unser Trainer noch deren Trainer. Ein drittes Aufeinandertreffen gab es auch im DFB-Pokal. Das war eine 1:2 Niederlage. Gut, aber das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Man ist in der Bundesliga und hat mittlerweile nicht nur wieder zur Form gefunden. Also die letzten Spiele waren ein 1:1 gegen den Konkurrenten im Abstiegskampf Hoffenheim und vorher ein 4:1 Sieg gegen Mainz, an den Dortmund die Meisterschaft verloren hat, sozusagen. Also gar nicht so schlecht. Den Trainer haben wir auch neulich schon mal erwähnt. Das ist Sebastian Hoeneß. Das ist nicht der Sohn von Uli Hoeneß, sondern der Sohn von Dieter Hoeneß. Das haben wir ausreichend geklärt. Und seitdem er da ist, hat der VfB eine Bilanz von 4 Siegen, 4 Unentschieden, 2 Niederlagen. Also leider ist es so, es wäre vor einem halben Jahr leichter gewesen, gegen den VfB zu spielen als jetzt. Auch der Top-Torschütze Guirassy oder wie auch immer man das ausspricht, hat wieder voll in die Spur gefunden, hat 13 Saisontore. Ihm zur Seite stehen viele schnelle und technisch gute Angreifer, also ist gefährlich. Und es wird auch über Borna Sosa sehr viel über den Flügel vorbereitet. Oder auch ein sehr gefährlicher Angreifer ist Endo aus dem Mittelfeld, der sowohl für Tore als auch für Vorlagen gut ist. Ja, natürlich haben wir auch einen Kandidaten aus der Rubrik ehemalige Spieler. Wir kennen ihn alle noch aus sehr kurzer Vergangenheit. Joshua Wagnermann hat es ja meiner Meinung nach beim HSV nie so richtig geschafft, sein Talent und seinen Ruf komplett unter Beweis zu stellen. Mittlerweile ist er aber Bundesligaspieler mit 27 Einsätzen, in denen er auch 2 Tore und 4 Torvorlagen gemacht hat und ja sogar auch schon A-Nationalspieler. Also qualitativ kommt da eine gute Truppe, die kann Tore machen. Hat auch einen guten Lauf. Aber wer die letzten beiden Spieltage der zweiten Bundesliga und ersten Bundesliga gesehen hat, der weiß, in diesem Tollhaus ist alles möglich. Und sollte man im Hinspiel den VfB auf dem falschen Fuß erwischen und der Druck liegt ja jetzt ausnahmsweise mal nicht bei uns, sondern bei Stuttgart, das hat ja heutzutage auch große Bedeutung. Da kann viel passieren. Ich, wie gesagt, glaube erstmal sparsam an ein 1:1 und über das Rückspiel würde ich erst urteilen, wenn ich das Hinspiel gesehen habe. Aber schaut es euch an. Das hat uns die Liga oder das Leben oder der Fußballgott geschenkt und das feiern wir ab. Und was ich noch sagen wollte, die 100 Helbing, die habe ich bestellt. Getrunken habt aber ihr sie. Und bezahlen wird die am Wochenende nur der VfB.